86 vom Aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Aufnahme sind der Moritz. Hallo Moritz.
Und guten Abend, schön wieder dabei zu sein.
Der Tim, diesmal aus Düsseldorf. Hallo.
Ja, schönen Gruß aus der schönsten Stadt am Rhein.
Und der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen. Direkt gedacht, schönen Gruß und auf Wiedersehen. Aber, ist dann doch nicht in das Lied gut eingestiegen, das ihm zur Verfügung gestanden hätte. Ja. Ja. Stimmung ist gedrückt, obwohl die Fortuna von der Tabellenführung nicht herunterzuholen ist, wie es scheint. Ja. Aber das Spiel von Samstagabend, das steckt uns ein bisschen in den Gliedern, würde ich sagen.
Mehrfacher Hinsicht. Ist ja sehr schön, so ein Samstagsabendspiel, aber man geht dann halt vorher auch in die Altstadt.
Und man ist auch nicht mehr der Jüngste. Moritz braucht mittlerweile 3 Tage, um sich von sowas zu erholen.
Richtig.
Morgen dann. Ja, aber es gibt ja auch noch ein paar Neuigkeiten.
Ja, absolut. Bevor wir jetzt in die Spielbetrachtung einsteigen, müssen wir dann vielleicht doch noch kurz auf das schauen, was die Fortuna heute verkündet hat. Und das hat uns alle, glaube ich, ein bisschen kalt erwischt. Nämlich hat man den Vertrag mit Finanzvorstand Arndt Hovemann direkt um 3 Jahre verlängert. Das ist ja ein ziemliches ein ziemlich großes Vertrauensstatement und ich glaube, gerade wenn man sich eben auch den Zeitpunkt anschaut, zu dem das jetzt verkündet wurde, ist es ja ehrlicherweise nochmal ganz besonders bemerkenswert.
Ich würde auch, also man muss halt erstmal festhalten, es ist die Aufgabe des Aufsichtsrates, die Arbeit des Vorstands zu bewerten und hier eventuell auch eben Vertragsverlängerung oder auch nicht zu vollziehen. Also dementsprechend ist quasi von den Statuten des Vereins nichts schiefgegangen. Aber der Zeitpunkt, den du ansprichst, Lou, der verweist ja auf die in zwei, drei Wochen stattfindende Mitgliederversammlung, die ja auch nicht nur ein Ort ist, wo Beschlüsse gefasst werden, Satzungsänderungen vollzogen oder beschlossen werden, sondern auch, wo es zur Aussprache kommt. Und auch für diese Aussprache wurde ja auch schon vor 2 Wochen in einer extra E-Mail darauf hingewiesen, dass der Verein Plus gemacht hat und so weiter und so fort. Und irgendwann kriegt man auch noch, aber eher so unterm Tisch mit, dass es tatsächlich die Geschäftszahlen jetzt auch irgendwo vorliegen. Da gab es aber dann kein großes Primorium dafür, eventuell, weil sich in den Geschäftszahlen etwas anderes versteckt, dass das Ergebnis vielleicht sofort vermuten lässt, aber darauf werden wir hoffentlich zu einem späteren Zeitpunkt im November nochmal vor der Mitgliederversammlung schauen. Also eigentlich ist es die Aufgabe des Aufsichtsrates, ich habe einen langen Monolog, diesen Vorstand halt zu bewerten und auch Verträge zu verlängern. Es wirkt trotzdem etwas eigenwillig, wenn man das 2 Wochen vor der eigenen Mitgliederversammlung tut. Weil ich erwarte nicht, dass es da zu einem großen Abrechnung mit der Arbeit von Arndt Hovemann kommt. Aber trotzdem sollte man dem ja nicht so stark vorgreifen, auch wenn die Mitgliederversammlung nicht die Aufgabe hat, diesen Vertrag zu verlängern und man das auch, selbst wenn man dort irgendwie Unruhe gegenüber den Finanzen wahrnehmen sollte, was ich nicht glaube, ist es trotzdem irgendwie merkwürdig, das 2 Wochen vorher zu machen oder 2,5. Also irgendwie finde ich das, stößt es mir negativ auf. Es stößt mir irgendwie negativ auf und das müsste es nicht. So, ne?
Ja. Ich weiß auch nicht genau, was damit beabsichtigt wird. Ne? Ob das auf der einen Seite, auch vielleicht sind es ja auch so viel Good News, die man nochmal gerne rauslassen möchte, von wegen, guckt, wir machen weiter und der Weg ist super und wir bauen hier auf Kontinuität. Oder es greift eben etwas voraus, was meiner Einschätzung und deiner ja auch, Jan, nach gar nicht unbedingt so eintreten wird bei so einer Mitgliederversammlung. Deswegen finde ich auch, ja, ein bisschen seltsam, aber vielleicht, ja.
Also ich finde, es ist kein Zeichen von Respekt gegenüber dieser Mitgliederversammlung. Und vielleicht muss man das Thema auch nicht total riesig aufhängen, aber ich finde es ungeschickt. Und ich glaube, was du meinst, Moritz, ist klar, es gibt zwei große Erzählungen, Narrative, die die Fortuna jetzt vor sich hin trägt. Die erste Erzählung, wenn es um Finanzen geht, ist halt, alle geben viel Geld aus und wir sind nicht die Einzigen, die Probleme in finanzieller Hinsicht haben. Und die zweite, wenn es ums Personal geht, geht es um Kontinuität, Kontinuität, Kontinuität. Das ist das große K-Wort, mit dem bei der Fortuna quasi kommuniziert wird. Und das finde ich auch in Ordnung, ne? Ich bin da ja auch nicht gegen. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, das, was man damit signalisieren möchte, wie du es schon vermutest, Moritz.
Ja, und das mit der Kontinuität ja. Stimmt ja auf jeden Fall auch mit der personellen. Und das ist ja, glaube ich, auch schon eine Sache, die man gerade der Fortuna wirklich zugute halten muss. Dass halt alle Vereine tief ins Risiko gehen, das ist vielleicht eine Interpretation, die Fortuna erstmal auch relativ exklusiv für sich haben könnte. Wir werden wahrscheinlich versuchen, wir können es euch nicht versprechen, aber wir werden versuchen, vor der MV nochmal eine weitere kleine Sonderfolge zu den Finanzen und eben jetzt zu den Geschäftszahlen der Fortuna im Besonderen rauszubringen. Schaut da auf jeden Fall mal am besten in euren Podcast-Feed in den nächsten Wochen. Wenn ihr euch da vorher schon nochmal kurz mit beschäftigen wollt und das bisher noch nicht gemacht habt, würden wir da auf unsere Folge 177 verweisen. Das war unsere zweite Sonderfolge zu den Finanzen. Wir haben auch vor einem Jahr vor der Mitgliederversammlung schon eine, also vor der Mitgliederversammlung 2023 schon eine Folge dazu rausgebracht. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Aber gerade jetzt mit den etwas aktuelleren Zahlen, dann die aus dem August, beziehungsweise schaut halt dann eben jetzt in den nächsten Wochen, ob wir es wirklich dann ja, realisieren können, da noch was Kleines für euch aufzunehmen, um euch und aber auch uns da halt irgendwie etwas besser im Bilde zu haben, wenn man halt darauf schaut, was diese Zahlen, die Fortuna da veröffentlicht hat, eigentlich bedeuten.
Und Kontinuität gab es ja auch in anderer Hinsicht. Dass Spiele gegen den ersten FC Kaiserslautern durchaus mit ein wenig Unterhaltungswert, es passiert jedenfalls etwas, einhergehen. Das ist doch auch eine Kontinuität, die sich ziehen lässt. Ob die jetzt so gut war aus Sicht der Fortuna, weiß ich nicht.
Genau, in beiden Fällen gilt, glaube ich, Kontinuität ist kein Selbstzweck. Es ist schön, dass du diese Parallele gerade noch aufgemacht hast.
Ich hatte ja nachmittags liefen ja die Ergebnisse von anderen Plätzen ein. Ja? Und da ahnte man ja schon, dass es punktemäßig durchaus nicht unwichtig werden würde, abends vielleicht nochmal ein oder drei Punkte zuzulegen, weil ja alle anderen Punkte hatten liegen lassen, beziehungsweise andere Vereine halt aufschließen konnten und es jetzt ein ziemlich knackiges oberes Drittel in der zweiten Liga gibt. Und ich bin in einer Gruppe, wie viele andere Menschen auch in Gruppen sind, wo Fans vom Schalke 04, Hertha BSC, HSV und vom 1. FC Köln drin sind. Und eventuell habe ich mich da zu diesem Zeitpunkt, Nachmittag, so gegen 4 wahrscheinlich, zu der Äußerung hinreißen lassen, dass die Fortuna einfach entspannt 1-0 gewinnen wird, mit sehr wenig Spektakel, und dass es überhaupt nicht in Frage steht. Das habe ich so lange gedacht, bis ich die Aufstellung gesehen habe und da wurde mir ein bisschen anders. Also nicht, dass ich damit gerechnet habe, dass der Sieg gefährdet sein würde, aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, das wird auf keinen Fall ein 1-0.
Ja, wie lange gehst du schon zur Fortuna? Also ganz ehrlich, ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, als mir Nachrichten geschrieben wurden, dass die Fortuna an dem Tag die Tabellenführung für den nächsten Spieltag klar machen kann, war, also zum einen, glaube ich, konnte ich mich nicht erinnern, dass halt in der zweiten Liga in den letzten 10 Jahren zu so einem frühen Zeitpunkt mal jemand 4 Punkte Vorsprung gehabt hat. Also allein deswegen, fand ich, gab es da halt schon die statistische Wahrscheinlichkeit, die einfach dagegen gesprochen hat, dass sowas passiert und dass das dann auch noch gerade die Fortuna ausgerechnet sein soll, das wäre wirklich ein krasses Statement gewesen, dass man dieses Jahr wirklich ein ganz klarer Aufstiegsanwärter ist und das habe ich nicht kommen sehen. Das Erste, was ich gemacht habe, war, also ich mache zum Glück keine Sportwetten, aber Ich habe bei Kicktipp natürlich erstmal von Sieg, wo ich ja eh ganz selten auf die Fortuna setze, auf Niederlage geändert und habe dann halt die 2 Punkte mitgenommen. Das, ja, das ja, war irgendwie klar, auch wenn, genau wie du es halt auch sagst, ich auch nicht so richtig mir halt vorstellen konnte, wie man dieses Spiel verlieren würde. Also das war dann schon irgendwie auch mit der Aufstellung vielleicht dann irgendwie etwas klarer zu erahnen, aber da habe ich jetzt auch nicht, ja, trotzdem war ich da aber auch irgendwie immer noch positiv gestimmt, auch wenn ich wirklich, wirklich überrascht war, dass man halt mit so viel Risiko in diese Partie gegangen ist.
Also, man hat halt auf jeden Fall wieder gesagt, ist ein Heimspiel, da treten wir nicht so auf, dass wir im Übergang vom Mitteldrittel bis zu unserem Verteidigungsdrittel auf den Gegner warten, sondern da machen wir das Spiel und damit war ja eigentlich auch schon klar, dass das Ganze vielleicht Kaiserslautern entgegenkommen könnte und die somit auch zu ihren Chancen kommen. Ich habe aber trotzdem erwartet, dass man am Ende wahrscheinlich mehr als ein Tor geboten bekommt und dass die Verteilung dann möglicherweise zugunsten der Fortuna ausfallen könnte.
Das, also du hast recht. Eigentlich habe ich das auch gedacht, okay, Heimspiel, mein 1-0-Prognose basierte ja auch eher auf einem, ne, hinten stehen, vorne das Ding irgendwie machen, wie das die letzten Wochen ja war. Und aus diesem Selbstgefühl heraus habe ich ja mich da auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt, das gebe ich offen zu. Es gibt aber natürlich eine Aufstellung, die zumindest vor dem Spiel mich halt schon hat fragen lassen, ob denn das wirklich zu erwarten gewesen ist. Also Rossmann, Linksverteidiger, klar, da erwartet man halt, ne, dass die Fortuna mehr Akzente setzen möchte, aber die Aufstellung von Jonas Nimitz in diesem Zusammenhang hat sich mir nicht erklärt und hat sich mir dann auch während des Spiels nicht erklärt und auch nach dem Spiel bin ich nicht unbedingt schlauer daraus geworden. Deshalb war ich quasi schon gespannt, ob, wie man das aufziehen würde und wie man quasi Nimitz einsetzen wollen würde. Und das hat man dann nicht getan, indem man halt umgeschaltet hat, sondern halt indem man einen starken Linksfokus hatte, um dann, wie man das früher gemacht hat, als Zolles noch links war, ne, langen Ball auf rechts, dann irgendwann verlagern. Und so wollte man, glaube ich, auch Nimitz einbringen und seine Geschwindigkeit mit Seitenverlagerung. Aber das zeigte sich ja erst während des Spiels. Ansonsten, also das war ja eigentlich nur offensiv denkende Menschen. Wenn ich jetzt, selbst wenn ich Giovanni Arc jetzt nicht unbedingt als klassischen defensiven Mittelfeldspieler nehmen würde, sondern auch einer, der mit nach vorne denkt, sehe ich da eigentlich nur 3 Spieler, die defensiv vielleicht irgendwann mal gearbeitet haben in ihrem Leben.
Ja, und vor allem halt, hat, was halt dem Herrn Arc noch fehlt, im Gegensatz zu einem Marcel Sobotka, ist die kluge Grätsche in einem klugen Zeitpunkt. Dazu werden wir auch noch kommen.
Ja, generell würde ich ganz gerne irgendwie die Diskussion über das Mittelfeldzentrum der Fortuna heute führen, aber vielleicht ein bisschen später. Ja, ich glaube, genau wie Jan es halt angesprochen hat, es war wirklich eine extrem offensive Aufstellung. Ich fand es sehr interessant, dass man sich bisher, also dass man sich halt irgendwie einer der großen Stärken beraubt hat, die man in dieser Saison hatte. Und das war die, dass man halt immer noch richtig Tempo und Punch von der Bank bringen konnte, wenn das Spiel halt in den letzten 20, 30 Minuten noch eng war, indem man ja halt Rossmann und Van Brederode reingebracht hat, was wahrscheinlich einfach von den Trainingsleistungen her, auch von den Spielleistungen her zuletzt auch wirklich eine logische Wahl irgendwo gewesen ist, weil beide es absolut verdienen, in der Anfangsaufstellung zu stehen. Aber ehrlich gesagt, finde ich, ist diese Idee mit Rossmann hinten halt gar nicht aufgegangen. Das ist eine Sache, die man halt mal gut auch irgendwie in den letzten Minuten einer Partie gehen kann, wenn man halt drückend überlegen ist, wenn man vielleicht unbedingt ein Tor braucht, aber rein für die Stabilität finde ich das ehrlicherweise keine gute Lösung. Und man hat ja auch klar gesehen, dass man halt diese große Stärke, die Rossmann hat, irgendwie das Tempo, das hat man überhaupt nicht nutzen können, eben über diese Linksverteidigerposition. Und,
überhaupt nicht, würde ich nicht sagen, aber.
Also ja, Rossmann hat schon mal einen Akzent auch gesetzt.
Ja, nee, auch so. Natürlich, aber halt irgendwie nicht in der Form, wie wir das halt irgendwie eine Position irgendwie weiter vorne hat machen müssen. Und dafür halt irgendwie dann die Stabilität halt mit einem richtigen Linksverteidiger halt zu spielen. Aber ne, da sind wir natürlich dann wieder direkt bei dem Problem, wie du es halt machen willst. Wenn du halt zu Hause gegen Kaiserslautern spielst, wählst du dann die gleiche Option wie gegen Regensburg, indem du da halt jemanden wie Quaschi halt hinstellst, der dann halt einfach kaum anschieben kann über die Seite. Ja, logisch wäre natürlich dann Emma rüberzuziehen und Zimbo endlich mal wieder auf rechts zu stellen. Das kannst du aber nicht machen, weil dein Zentrum gerade viel zu instabil ist und weil Appelkamp ja einfach überhaupt nicht in der Form ist. Das haben wir dann ja in den letzten 15 Minuten der Partie auch gesehen. Ne, also da würdest du ja, damit würdest du im Grunde genommen noch offensiver spielen, als die Fortuna es jetzt eh schon gemacht hat. Und aber, ja, also ich glaube einfach, es ist halt eine Situation gewesen, wo sich Daniel Thun wahrscheinlich lange den Kopf drüber zerbrochen hat und am Ende ist er halt bei der Möglichkeit rausgekommen. Fand ich irgendwie auch ganz cool, weil ich immer ein großer Freund davon bin, wenn man es ein bisschen riskant und offensiv versucht. Aber ich glaube, ich hätte halt auf jeden Fall, ja, ich hätte den Mut dafür nicht gehabt. Und ja, und ich glaube, diese Idee halt mit Julian Jewetz, ich glaube, der hat das
nicht. Ja, lass uns erstmal darüber, ich habe nämlich jetzt so aufgemacht am Anfang, aber vielleicht sollten wir doch erstmal bei Rossmann bleiben. Und Zimmermann dann auch, ja.
Moritz, ja, also ich bin nicht so ganz deiner Meinung, weil das Spiel ja auch tatsächlich. Also ich meine, es ist ja auch sehr viel schon auch sehr gut gelaufen. Ne? Man hatte am Ende einen deutlich höheren Expected Goals Wert und so weiter. Wir sprechen wieder nicht über eine desolate Leistung unserer Fortuna. Aber ja, also diese Form von Appelkamp, weiß ich nicht, ob ich die in den letzten 15 Minuten jetzt in so einem Spiel, was plötzlich völlig aus dem Ruder läuft, daran festmachen würde. Aber ich hätte mir tatsächlich eben genau diese Rochade gewünscht, die du gerade angesprochen hast, Lou. Zimbo auf rechts, Rechtsverteidiger, Emma auf links. Und dann hast du natürlich das Problem, dass nicht Rossmann und Van Brederode gleichzeitig spielen. Aber dafür hast du halt einen von beiden auf der Bank und kannst die bringen auf ihrer Position. Und auch das, und da läuft man, kommt mein, dann mache ich den Punkt. Wenn ich mir nämlich vorstelle, dass Rechtsverteidiger Zimbo spielt, rechts Mittelfeld Klaus spielt und in der Mitte Shinta Appelkamp ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in so einem Spiel, wo man deutlich, deutlich mehr Ballbesitz hat und deutlich mehr Spielkontrolle hat, dass das gar nicht so eine Hauruck-Offensivaufstellung wird, sondern eine, wo man doch den Ball ganz gut laufen lassen kann, dann mal traditionell mehr wieder über die rechte Seite.
Aber betrachten deswegen, wir das Spiel ja, dann nicht ein bisschen zu sehr jetzt von hinten? Also ich glaube, nee. Wir haben doch vor dem Spiel gar nicht so wirklich damit gerechnet, dass Fortuna jetzt in dem Spiel mehr versucht, eine Ballbesitzmannschaft zu sein, als sie das gegen Regensburg halt versucht. Also
Wir haben das Spiel schon drüber gesprochen.
Ja, schon. Also das Einzige, was halt nicht reinpasst, ist halt Nimitz. Ansonsten war halt, ist doch klar, wenn du so aufstellst, dass du halt mehr Ballbesitz auch brauchst.
Nee, wenn du so aufstellst, aber ich meinte, bevor wir was von der Aufstellung wussten.
Also, ja, genau.
Ne, wenn ich hätte aufstellen müssen, hätte ich auf jeden Fall nicht so aufgestellt, dass man halt auf diesen krassen Ballbesitzfokus halt geht, den man gewählt hat, sondern ich hätte halt eher, glaube ich, wieder versucht, das Spiel halt anders zu gewinnen, indem wenig offensive Aktionen bei beiden Mannschaften passieren. Genau das, was die Fortuna halt in dieser Saison bisher stark gemacht hat.
Auswärts.
Ist ja, genau das ist ja die Frage von Johnny Costa in der Pressekonferenz, ging ja genau darin, ob es halt so clever war, hier ein Auswärtsheimdenken so auseinanderzunehmen. Aber ich würde ja sagen, ich bin ja bei dir, Lou, und das ist ja die Frage, ist auch Stabilität. Und da würde ich halt sagen, also zwei Sachen. Erstens hat sich Thun mit der Aufstellung so einer eigenen Flunkerei überführt. Und ich glaube, das ist gar keine schlimme Flunkerei, es ist ein bisschen Höflichkeit, weil natürlich das Argument, das er letzte Woche gebracht hat, wenn es um Quaschi ging, warum der gegen Regensburg gespielt hat, das Argument von wegen Konterabsicherung wäre natürlich heute oder am Samstagabend viel sinnvoller gewesen. Ja, also da wäre es viel sinnvoller gewesen, quasi einen Konterabsicherungsspieler reinzubringen. Aber was Thun eigentlich durch sein Handeln zeigt, halt, er traut halt Quaschi ein Spiel gegen einen schlechten Gegner wie Regensburg zu, gegen einen Gegner wie Kaiserslautern glaube ich, traut er ihm einfach das nicht zu. Das ist so meine Interpretation dieses Wechsels, warum man Kwasi ganz offensichtlich da nicht reingebracht hat. Der andere Punkt ist ja, wäre denn das Spiel nicht mit Appelkamp eigentlich viel stabiler gewesen? Also wenn man sagt, man will aus einer Stabilität heraus arbeiten und dann Joa links, ne, Zimbo rechts und halt Appelkamp, der ja immer noch auch defensiv gewisse Stärken hat, reinbringt, statt Zimbo. Klar, es ist auf dem Papier ein ziemlich offensives Mittelfeld. Ja, verstehe ich auch, warum man halt sagt, dass Zimmermann da im Mittelfeld vielleicht auch eine gewisse Absicherungsfunktion hat. Aber, und vielleicht hast du ne, mit Klaus vielleicht auf rechts, der dann auch irgendwie stärker ist. Trotzdem hast du sicherlich nicht unrecht, Lou, dass es halt ein bisschen ex post eine Betrachtung ist. Aus der Position können wir uns ja gar nicht rausnehmen. Ne? Aber es wäre natürlich eine Alternative gewesen. Und aber auch bei dem Spiel, Fall. Sorry, auch bei dem Spiel, Tim, sorry. Ich habe mir nämlich gedacht, bei der Aufstellung habe ich gedacht, es ist eigentlich eine doppelte Gemeinheit, in dieser Aufstellung nicht Appelkamp reinzubringen. Weil letzte Woche konnte man schon von Anfang an sehen, dass das von der Spielweise an ihm vorbeigehen würde. Und bei der Aufstellung dachte ich, da wäre er doch eigentlich noch mal besser aufgestellt. Kann es aber auch verstehen, wenn man sagt,
Ich würde einfach jetzt mal mahnen, dass wir mal Richtung Spiel kommen. Weil ich sehe zwar alle eure Punkte, ich sehe aber nicht, dass die Personalauswahl in der Startaufstellung dafür verantwortlich ist, warum man das Spiel verloren hat. Also
Ich weiß es gar nicht. Und da würde ich nämlich jetzt auch noch gerne einen Punkt anfügen, wo ich euch, glaube ich, jetzt auch wieder ein Stück entgegenkommen würde. Über Appelkamp und dessen Form können wir dann vielleicht wirklich am Ende nochmal sprechen. Ich glaube wirklich, dass das gerade einen großen Ausschlag dafür gibt, warum er halt nicht spielt. Aber wenn wir uns jetzt halt einen Appelkamp in Normalform vorstellen, dann genau wie ihr das gerade angesprochen habt, wäre das vielleicht auf dem Papier wirklich eine irgendwo noch offensivere Aufstellung, aber würde halt vielleicht dafür sorgen, dass halt einfach die Rollen etwas klarer verteilt werden in dem Mittelfeld. Weil es dann halt mit Arc halt ganz klar irgendwie den Anker-Sechser geben würde, mit Johannes von den etwas offensiveren dazu und mit Appelkamp dann eben den offensiven von den dreien, weil im Augenblick ist es halt so, dass ich finde, dass sich die Aufgaben da im zentralen Mittelfeld, dass die sich sehr viel überlappen und dass natürlich Arc so derjenige ist, der vielleicht ein bisschen mehr halt irgendwie hinten bleibt und Zimmermann schaltet sich halt mal mehr nach vorne ein, das ist aber irgendwie auch nicht immer so, mal ist das anders, auch Johannesson lässt sich ja irgendwie immer mal wieder zurückfallen, das sieht man irgendwie auch, wenn man sich die durchschnittlichen Positionen der drei Spieler anguckt, das habe ich wirklich schon selten gesehen, dass sich halt einfach drei zentrale Mittelfeldspieler mehr oder weniger komplett auf den Füßen stehen und mir fehlt da einfach die ganz klare Aufteilung, dass man halt sagt, der eine Spieler macht dies, der andere Spieler macht das und dass es vor allen Dingen halt den einen Spieler gibt, der halt eben diesen Sechserraum verschließt.
Zuverlässig. Und da hat Tim vielleicht einen Punkt, schauen wir mal auf das Spiel. Mhm. Wir haben jetzt halt viel über Zimbo, Appelkamp, keine Ahnung, mehr geredet, genau. Aber den, der halt den Fehler macht beim 1-0, oder zumindest einen der vielen Fehler, die da passieren, ist ja Giovanni Arc, der halt defensiv, also ich will nicht sagen überfordert war am Samstagabend, aber sicherlich keinen guten Tag hatte.
Richtig.
Und da hast du halt irgendwie das größere Problem, so einen Sechser hast du vielleicht mit Sobotka, aber auch der ist ja eigentlich ein anderer Spielertyp, aber am ehesten kann er das. Da hat jemanden, also Sobotka mit Routine und Spielerfahrung wäre der Jokota vielleicht nicht so ganz einfach vorbeigelaufen.
Ja, oder so ein Yannick Engelhardt wäre auch ganz gut gewesen in der Form vom letzten Jahr. Naja.
Ja. Aber wenn wir jetzt über das Tor sprechen, müssen wir ja schon auch davon sprechen, dass das schon früher anfängt, das Gegentor. Ne? Mhm. Das ist ja nicht erst mit der Flanke, die dann da reinkommt, sondern dieser Ballverlust. Das ist, glaube ich, Johannesson, der aber auch keine wirkliche Anspielstation hat in der Drucksituation, müsste eigentlich wieder abdrehen, verliert dann den Ball und dann gibt es ja einfach ein riesiges Loch, wo die Lauterer irgendwie vier Anspielstationen frei haben. Und dann muss sich die Fortuna erstmal sortieren und dann kommt der Ball eben außen auf den Lauterer und da ist Haag dann ein Stück weit weg. Aber ich glaube, es ist schon vorher so. Warum fällt dieses
Tor? Genau, ich würde nämlich auch auf die vorherige Situation gehen. Das Tor fällt doch, weil Rossmann und Van Brederode in dieser Übergabesituation, von wegen wer geht tief, wer kommt Johannesson entgegen, sich halt nicht einig sind, weil einfach da diese Abstimmung auf der linken Seite fehlt.
Ja.
Und Johannesson dann letztendlich einfach ins Leere passt.
Ja, der hat halt keine richtige Anspielstation da.
Ja. Das ist Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei ist dann, also es ist nicht so, dass das Tempo komplett raus ist, aber die Fortuna hat es dann zumindest, bis der Pass dann nach rechts auf Jokota kommt, schon geschafft, ein bisschen den Umschaltmoment der Lauterer abzuschwächen. Und die Situation wird dann ja nochmal brenzlig, weil Jokota also arg gar keine Chance lässt, beziehungsweise arg da einfach nicht besonders gut aussieht gegen ihn. Ja. Und dann, das ist der zweite Fehler, und dann kommt der Ball rein und dann gibt es so einen großen Fehler, den sich ein paar teilen. Oberdorf, glaube ich, muss ein bisschen damit rechnen, dass der Ball doch noch weiter nach hinten kommt oder zumindest kalkuliert er damit, bleibt stehen, der Ball passiert ihn deswegen und Hanslik hat einfach mehr Tempo drauf und ist halt den Schritt weiter als Hoffmann und macht den Ball dann rein. Also das hätte man da auch nochmal verteidigen können, das Ding.
Ja, definitiv. Ja,
also das André Hoffmann verliert das Tempo und verliert den Gegenspieler aus dem Blick. Der Hanslik kann ja einfach an ihm vorbeigehen dann.
Ja, aber Moment. Ich glaube halt auch, weil nicht damit rechnet, also es ist auch sein Fehler, aber er vielleicht auch denkt, damit rechnen kann, dass Oberdorf die Tür zumacht schon.
Aber der muss halt den Rückraum absichern, ne? Das ist schwierig. Und dann ist vielleicht noch ein Thema, was du gerade auch so leicht angesprochen hast. Es dauert dann trotzdem sehr lange, bis der Rest der Mannschaft zum Verteidigen dabei ist. Sodass vielleicht Oberdorf auch mehr das Gefühl hat, nach hinten absichern zu müssen in den Rückraum. Naja, schon eine ziemliche Fehlerkette, würde ich sagen.
Und da kann man vielleicht auch noch so ein bisschen sagen, okay, das ist die Aufstellung, weil sich da vieles nicht sortiert hatte. Da gehe ich auch noch mit.
Zum Rest kommen wir ja auch vielleicht noch.
Genau.
Und umso ärgerlicher einfach, weil man ja eigentlich bis dahin wirklich gut im Spiel war. Ne? Also ich glaube, bis zu diesem Moment hat man ja eigentlich fast durchgängig Ballbesitz, kreiert halt irgendwie auch schon jetzt keine Riesenchancen, aber man hat ja schon irgendwie auch Torchancen. Und auch wenn man wenn Lautern dann halt irgendwie mit diesem 1-0 halt irgendwie etwas besser wird und Fortuna wirklich auch nachlässt, hat man ja trotzdem kurz danach halt die Chance direkt wieder auszugleichen, als es dann halt eben auf links mal so funktioniert, wie man sich das halt eben vorgestellt hat, mit dieser hohen individuellen Qualität von Rossmann und von Brederode, die sich da halt mal durchkombinieren können. Niemetz kreuzt dann sehr schön, indem er halt auf den kurzen Pfosten läuft und dann aus kurzer Distanz die Abschlusschance, die dann halt aber leider pariert wird.
Es gibt ja vorher noch den Joa-Abschluss, der auch nicht schlecht war, wo er sehr individuell sehr stark das macht. Also genau, man konnte es vorher schon erahnen, man sieht dann in der Folge, dass halt vor allem über die Außen, das wusste man schon, als man die Aufstellung gesehen hat, aber man sieht auch, dass es funktioniert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das Lautern das ausschalten kann, das Tempo über Außen. Deshalb war ich eben bei dem, was Luzo Rossmann gesagt hat, auch ein bisschen defensiver, weil ich fand schon, dass sein Tempo auch ein Faktor war. Und man merkt vor allem dann in der Szene und in anderen, dass Van Brederode, ich habe ihm ja letzte Woche irgendwie nicht ganz so viel Sachen bei seiner Vorlage gelassen, aber ich möchte jetzt hier schon ein bisschen Abbitte leisten, also der kann individuell durchaus ein Faktor sein. Das hat man auch schon in diesen Minuten das sehr klar gesehen.
Ja. Also tatsächlich finde ich, dass die ganze erste halbe Stunde doch, bis auf diese ganz frühe Chance und das 0-1 geht er auch eigentlich komplett an Fortuna. Also man kann natürlich sagen, das 0-1 fällt nicht, wenn die Mannschaft irgendwie in der Formation schon 5 Trainingsspiele gemacht hat. Aber insgesamt ist es doch eigentlich bis dahin aufgegangen. Also und dann verdient man sich auch das 1-1, was ja dann in dem Moment, in dem es durch den Elfmeter fällt, hochverdient ist.
Auf jeden Fall. Also es gibt halt immer noch die Nimitz-Frage, ne? Die gab es das ganze Spiel über, weil der war eigentlich nicht präsent, er wurde nicht eingebunden. Vielleicht sollte er das auch nicht sein. Er sollte dann halt, ich hatte das ja in der, ne, vor 10 Minuten in der Hinleitung schon bei der Aufstellung gesagt, es sollte viel über links gehen, über Rossmann und Brederode und dann vielleicht auch mal der Seitenwechsel, wo man dann halt Nimitz irgendwie ins Tempo kriegt und wo er sich so durchtanken kann, wie man das ja von ihm kennt. Das ist ihm aber überhaupt nicht gelungen. Und auch diese Abschlusssituation in der 20. Minute, also er musste es nicht machen, wäre aber schön gewesen. Ja. Mhm. Und am Ende beim 4:3 zeigt ja Felix Klaus, dass er, also dass am Ende, ich nehme das jetzt schon mal vorweg, fand ich deswegen halt so ein bisschen eine Kirsche auf der Sahne, weil dieses Gefühl, das ich in der ersten Halbzeit entwickelt hatte, dass halt dass diese rechte Seite torgefährlicher gewesen wäre mit Felix Klaus und wie man es nimmt, wurde mir dann ja natürlich dann auch klar bestätigt. Und deswegen hat sich das meine Interpretation nur noch weiter verstärkt. Das ist vielleicht auch nicht ganz korrekt, ne? Aber ja.
Da würde ich dir auch zustimmen, weil die Nimitz-Situationen, die gab es nicht so viel, ne? Er sich durchtankt in diesen Duellen, sondern seine Situationen waren eigentlich Felix Klaus-Situationen, der sich halt von rechts in den 16er, in den Rückraum schleicht und dann abschließen muss. Ich meine, Felix Klaus ist auch nicht ein unheimlicher Goal-Getter, so Getter, der macht jetzt auch nicht ein Tor nach dem anderen, aber genau, Nimitz kommt dann in Situationen, die nicht halt seine Stärke sind, ist dann aber eben in dieser wichtigen Position, wo dann der Abschluss passieren muss. Und genau, das gelingt ihm leider nicht so gut.
Und er hat 10 Pässe gespielt und davon sind über die Hälfte nicht angekommen. Ja, also er war, das zeigt auch nochmal, was für ein Faktor er war und das halt natürlich auch die Schwächen, die er hat, ja, die uns bewusst sind, die aber halt von seinen Stärken in gewissen Situationen natürlich auch vollkommen aufgewogen werden. Ja, es ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr richtig, dass er Teil dieser Mannschaft ist, aber das hat man ja in diesem Spiel gesehen. Das war nicht immer technisch perfekt. Muss man
ja, und also du kannst halt einfach den Closer nicht als Opener bringen.
So. Ne? Ja. Aber und das ist ja eigentlich mit Ansage, ne? Also das ärgert dann einen schon, wenn man sich denkt, also wenn man immer wieder das Gleiche versucht und das Gleiche bei rumkommt, vielleicht sollte man es einfach nicht mehr versuchen.
Ja, ich glaube schon, wir haben jetzt wahrscheinlich mindestens schon 10 Folgen gemacht, wo wir dann am Ende gesagt haben, ja gut, immerhin wissen wir jetzt, man kann jetzt endgültig das Buch schließen zum Thema Jonathan Nimitz als Startspieler. Und es wird halt dann doch immer wieder versucht. Also ich kann mir das wirklich nur so erklären, dass wahrscheinlich im Training Jonathan Nimitz einfach jede Woche, jeden Tag so aussieht, wie er aussieht, wenn man ihn halt in die letzten 20 Minuten eines Fußballspiels einwechselt und halt Felix Klaus so aussieht, wie er halt auch irgendwie häufig aussieht, nämlich irgendwie eher ja halt so, dass man halt nicht so viel von ihm in Erinnerung behält, aber er ist halt ja, wenn es dann halt eben darum geht zu starten, und das wissen wir jetzt wirklich alle mittlerweile sehr, sehr gut, glaube ich, einfach derjenige, der halt viel, viel besser für diese Rolle geeignet ist, und Nimitz dann eben, um ja am Ende halt nochmal diese statischen Situationen aufzubrechen und Spiele dann halt vielleicht nochmal zu entscheiden.
Genau. Trotz allem, trotz der vergebenen Nimitz-Chance, um den Namen und den Faden wieder aufzugreifen, fällt ja dann doch nach knapp einer halben Stunde das 1:1, nachdem der Torwart des 1. FC Kaiserslautern kurze Zeit die Sportart wechselt und eher so in Richtung Boxen schielt und mit einer schönen Gerade David Kownacki niederstreckt im Strafraum.
Man kann sich ja fragen, ob die...
Ich weiß gar nicht, ob das noch Doppelfaust ist, oder Lucha Libre oder so. Mhm.
Ja. Ob die Innenministerkonferenz mit dem breitgrinsenden Aki Watzke zur Sicherheit im Stadion sich diese Szene nicht auch nochmal anguckt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Polizisten da waren am Samstagabend, aber sie haben weggeguckt bei diesem offensichtlichen Moment der Körperverletzung. Mitten auf dem Platz. Wie kann das keine rote Karte sein?
Ja, frage ich mich auch. Ist da irgendwas Regeltechnisches dahinter?
Ja, da ist was Regeltechnisches dahinter, aber das ist, glaube ich, großer Unfug.
Ja, weil es also, halt um den, weil es halt,
eine Doppelbestrafung um den, und so, ja.
Nee, vor allem, weil es halt, es geht um den Kampf, um den Ball, weil er halt klar, also weil er das halt klar macht, um den Ball zu spielen. Ja. Das muss man ihm ja auch wirklich lassen. Nur die gleiche Szene, wenn der Ball halt am Boden ist, ne?
Auf Kniehöhe?
Ja, und nicht auf Kniehöhe. Ich meine, wenn wir uns überlegen, wie viele rote Karten jetzt seit, glaube ich, seit ein oder zwei Jahren halt gegeben wird, sobald man halt irgendwie nicht auf Grasnarbe halt jemanden am Fuß trifft, sondern in dieser Knöchelregion, ne? Da wurden jetzt halt wirklich in den letzten Jahren wird da sofort rot gezeigt. Und das kann man vielleicht so oder so sehen, aber wenn es halt darum geht, und das ist ja der klare Gedanke dahinter, da die Gesundheit der Spieler zu schützen. Und ich finde, hinter diesen Gedanken kann man ja, selbst wenn einem diese roten Karten ein bisschen zu krass sind, sind wir ja, glaube ich, alle absolut dafür, dass man halt halt nachvollziehen kann, dass man den Spielern da den größtmöglichen Schutz halt irgendwie zukommen lassen möchte. Deswegen ist das eine vernünftige Regel, glaube ich. Und wenn wir das jetzt halt mit dieser Aktion halt vergleichen, ne, also es ist ja wirklich um ein Vielfaches schlimmer, mit dieser Wucht am Kopf getroffen zu werden, als halt am Knöchel, weil halt das, was kaputt gehen kann, einfach um so viel wichtiger ist für uns Menschen. Und dass halt da überhaupt nicht adäquat reagiert wird, darauf zeigt ja auch einfach, wie falsch dieses Regelwerk halt an diesem Punkt halt letztendlich formuliert ist.
Ja, und da, also das muss vielleicht, wenn sowas dem Schiedsrichter dann auch negativ ausgelegt werden würde, wenn er da rot zeigt, also der kriegt, also mit beiden Fäusten in die Fresse, der muss danach ausgewechselt werden, auch weil das Knie problematisch ist, aber auch weil er halt ganz offensichtlich eine Gehirnerschütterung hat, wenn man
sich diese Bilder anguckt,
wo man sich jetzt anguckt, ja, natürlich hat er das. Ja, das muss rot sein.
Und vor allen Dingen, das kommt ja noch dazu, warum hat er die Knieverletzung? Ich weiß nicht, ob ihr euch, es gibt da so eine ganz, ganz furchtbare Einstellung, wo man halt sehen kann, wie David Kognacki halt nicht nur diesen Volltreffer gegen den Kopf halt kassiert, sondern auch wie er halt auf dem Boden aufkommt, der hat in diesem kurzen Augenblick keine Körperspannung. So, und das heißt, der hat halt eben nicht nur diesen ersten Impact gegen den Kopf durch den Schlag, der hat auch diesen Second Impact, in dem er dann halt ohne Körperspannung mit dem Kopf auf dem Boden aufschlägt und daher kommt ziemlich sicher eben auch diese Knieverletzung. Er kommt dann halt eben auch mit den Beinen auf und verdreht sich dann halt da das Knie, weil er eben für diese Millisekunde halt ausgenockt ist. Da kommt die Knieverletzung her, weil er halt sich eben mit seinen Beinen eben auch nicht richtig abstützen kann. So, all diese Verletzungen kommen eben aus diesem einen Moment und alleine, dass man ihn da halt wieder aufs Feld geschickt hat, ist halt auch echt einfach eine Katastrophe, ehrlicherweise.
Das muss man dazu sagen, ja. Ich möchte hier kurz übrigens den Kicker-Ticker zitieren. 35. Tor dann durch Johannesson, das muss man ja auch erwähnen. 37. Kurz nach dem Ausgleichstreffer geht Kovnatski zu Boden. Der Einschlag mit FCK-Schlussmann Kral war wohl doch heftiger. Was ich denke, das ist korrekt. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, der mich an dieser Regelauslegung ärgert. Ne? Also im Prinzip belohnt man halt auch den ersten FC Kaiserslautern dafür, dass sie halt eine seit Jahren defizitäre Torwartausbildung vor sich hinschieben. Ne? Denn dass Torhüter beim FC Kaiserslautern keinerlei Strafraumbeherrschung haben, das wissen wir seit Jahrzehnten. Ja? Und man kann halt sagen, dass das so ausgelegt wird, kommt noch nur diesem Defizit zugute. Also das ist eine zweite Ungerechtigkeit und sie ist vielleicht nicht so groß wie die, dass man David Kovnatski kaputt schlagen kann und dann ohne dafür irgendwie adäquat bestraft zu werden. Und eine rote Karte gegen den Torhüter, machen wir uns nichts vor, hätte der Fortuna auch so in den nächsten Minuten bis zum Ende durchaus in die Karten gespielt.
Ja,
natürlich. Wenn man schon den besten Offensivmann ausnockt. Ja. Gut, dann kommt Vincent Vermeer rein. David Kovnatski, der jetzt, man weiß noch nicht, wie lange ausfällt.
Jo.
Monat mindestens.
Mindestens.
Wenn nicht länger.
Also das wäre schon noch echt Glück im, ja, Unglück kann man ja gar nicht da sagen. Glück im Anschlag.
Es ist einfach schwer zu bewerten. Ne? Bei einer Gehirnerschütterung weiß man halt nie, wie lange das geht. Und dann hat Fortuna halt kommuniziert, dass er eine Innenbandverletzung im Knie hat, das kann halt alles und nichts bedeuten. Klingt eher irgendwie nach einem wirklich längeren Ausfall. Allerdings gibt es jetzt irgendwie auch schon den einen oder anderen Pressebericht, der durchaus optimistisch stimmt, dass David Kownacki auch dieses Jahr durchaus nochmal auf dem Feld stehen könnte. Also dieses Kalenderjahr. Von daher, ja, wünschen wir ihm da mal alles Gute und hoffen, dass er bald wieder dabei ist.
Genau, aber trotzdem hat ja Fortuna bis zur Pause also das relativ schnell abgestreift und Oberdorf und Hoffmann und jeder darf mal abschließen. Also man bleibt weiter dran.
Ja, nehmen jetzt.
Ja, und ich bleibe weiterhin als Stadionbesucher an diesem Tag dann optimistisch, dass das Spiel mit Laufe der Zeit schon in die richtige Richtung kippen wird, auch ohne David Kownacki. So gehe ich in die Halbzeit. Und das passiert
nur,
dann auch.
Nicht nur der Stadionbesucher Tim, sondern auch der Fernsehbesucher Jan.
Ja.
Also ich war
ja
bis, also ne, diese 1-0-Aussage vom Nachmittag kommt ja auch aus einer Bierruhe und einem Grundvertrauen in diese Mannschaft. Und das sah man ja nur bestätigt. Ne? Es wird kommen, dieses Tor, einfach weitermachen, hoffen, dass wer May sich gut einbringen kann. Und da waren die Minuten, die er dazu auf dem Platz war und auch die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit dafür. Der war on fire, der wollte, hat sich reingehauen, hat alles reingeworfen, was er so hat. Und das sah sehr gut aus. Insgesamt, diese erste Halbzeit, ihr habt es schon gesagt, und dann auch der Beginn in der zweiten Halbzeit.
Ja, da haut sich Vermey rein, spitzelt den Ball zu Mayen von Brederode, der dann zeigt, dass er durchaus auch Zollis Dinge kann. Also ich fühlte mich da ein bisschen erinnert an die letzte Saison. So ein Tor haben wir häufig letztes Jahr gesehen, aber richtig schönes Ding. Jetzt wirbelt ihn da hinten in die Ecke rein und zeigt, dass er uns in dieser Saison wahrscheinlich noch sehr, sehr viel Spaß machen wird.
Und man muss halt sagen, er zwirbelt in die Ecke rein und Vermey ist, ich glaube, Vermeys Laufweg ist gar nicht so unwichtig.
Mhm.
Also er nimmt dann ja die Beine so ein bisschen zurück, der Ball rutscht ja an ihm vorbei, aber ich glaube, für eine Millisekunde muss der Torwart überlegen, ob Vermey noch rankommt und dann ist es schon zu spät, dann ist der Ball schon im Tor. Also ich glaube, das war insgesamt eine sehr gute, also auch wenn der Ball wieder zu Brederode von Brederode kommt, ein bisschen glücklich ist, aber ja, es steht halt 2-1 und man sah sich bestätigt in dem Bauchgefühl, das man hatte, okay, die Fortuna
ja
spielt einfach souverän wie ein Spitzenteam hier an diesem Samstagabend.
Ja, und also wirklich auch bis halt dieses 2-2 fällt, finde ich, war ja, ich genau wirklich auch richtig beeindruckt davon und habe mir wirklich dann auch im Stadion nochmal notiert, direkt nach dem, nachdem dann, glaube ich, Rossmann irgendwie auch nochmal eine Chance kurz danach hat, nach einer Freischussvariante, dass ja diese ganzen Ballbesitzphasen wirklich gut funktionieren und dass Fortuna das Spiel halt absolut im Griff hat. Und ich glaube, ja, Tune, aber auch andere Spieler haben sich jetzt nach dem Spiel halt, glaube ich, in die Richtung geäußert, dass man halt irgendwie nach dem 2-1 ein bisschen zu viel wollte und dann ein bisschen übermütig geworden ist. Aber das Gefühl hatte ich eigentlich gar nicht so sehr. Das ist dann auch wieder nur diese Ex-Post-Betrachtung, wenn man sich dann halt eben anschaut, wie das 2-2 fällt. Aber allgemein hatte ich in dieser Phase nicht das Gefühl, dass Fortuna da wirklich zu übermütig geworden ist, sondern man muss es dann eben wirklich auf diese eine singuläre Szene runterbrechen.
Ja, und auch da, wir können gerne über das 2-2 sprechen oder wir müssen vielleicht erst über das 3-1 das nicht gefallen ist, sprechen. Weil auch da kann man ja sagen, also das war ja nicht komplett nicht abgesichert, dieses 2-2. Ja, aber vielleicht reden wir mal vorher noch über
ja, den 3-1. Also, ich glaube, das Einzige, was ich noch kurz zu dieser Phase bis zum 2-2 anmerken möchte, ist, dass das die einzige Phase ist, wo es mal für ein bisschen mehr als 10 Minuten die Lauterer deutlich mehr Ballbesitz haben und man all diese Chancen, die ja dann entstehen, durchaus mit sehr viel Tempo auch erspielen kann. Ja. Weil man, genau, und das geht halt auch sehr gut dann. Das möchte ich noch kurz dazu sagen, weil ich das doch irgendwie interessant fand, dass man insgesamt natürlich mehr Ballbesitz hatte, aber genau in dieser Phase ab Anstoß zweite Hälfte man mal kurz, also für 10, 15 Minuten weniger Ballbesitz hatte, und zwar 10% weniger Ballbesitz als die Lauterer. Und in dieser Zeit hat man ja wirklich ein Gros an Chancen, also mitunter das 2-1 eben erzielt. Und dann eben aber auch das fast das 3:1.
Genau. Van Haag erobert den Ball selber, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, und läuft dann einfach durch, schießt Pfosten. Und genau in, ja, der Ball wird rausgeklärt, läuft die Fortuna quasi in den Konter. Und hier müssen wir eventuell eben dann über Matthias Zimmermann sprechen, weil er hat die Chance, Jean Zimmer, der natürlich derjenige ist, der den Ball dann nach vorne trägt, den Ball abzunehmen und oder ihn dabei auch noch taktisch zu faulen. Er tut beides nicht. Ja, der Zimmer wird weiter im Ballbesitz bleiben und kann dies auch, weil das taktische Foul unterblieben ist und hat dann ziemlich viel Wiese vor sich. Der Ball geht raus zu Jokota, der dann Rossmann nicht gut aussehen lässt, aber Rossmann bekommt dann auch nicht die Hilfe von eben jenem Zimmermann, der Jokota halt viel zu viel Platz lässt. Und dann kann der abziehen und der Ball landet im linken oberen Eck und es steht 2:2. Also
ja, ich da ist eine... zum ersten Zweitligator übrigens.
Natürlich, das ist ja irgendwie, also das ist ja eigentlich immer so, dass wir das ja, einfach
mit jemandem. Wir werden die Karriere von dem, Herrn Jokota verfolgen. Ja.
Ein Spieler, von dem man noch nie was gehört hat, auch ich, der die Gegnervorschau gemacht habe, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mir der Name irgendwie noch nicht bekannt war, trifft dann immer irgendjemand halt schön aus 20 Metern in den Winkel, das kennt man. Ich finde das eine super interessantere Sache, sich zu überlegen, was da eigentlich genau passieren muss, weil ich glaube, dass es halt eigentlich ab dem Moment, wo der Ball vom Pfosten wegspringt, super gefährlich wird. Ich weiß nicht, wie das am Fernsehen war, aber ich glaube, bei uns im Blog war es allen sofort klar, dass das unglaublich gefährlich wird. Und noch als die Lauterner in ihrer eigenen Hälfte waren, wurde da hau ihn um geschrien und so. Und ja, es kommt dann halt eben leider nicht so. Bevor Zimmermann sich entscheidet, auf Jean Zimmer draufzugehen, hast du 5 Fortunen, die halt rund um den gegnerischen Strafraum stehen, die halt angegriffen haben und 5, die absichern. Und 5 Lauterner, die dann eben mit dem Ball auf sie zulaufen. Also du hast halt ein 5-5. Zimbo hat halt eben auch, also der Jan hat gerade die Option ja genannt, die er hat, wenn er sich nach vorne bewegt. Aber es gibt halt eben auch die Option, sich zurückzuziehen und einfach erstmal nur zu begleiten und zu verzögern. Und das ist, glaube ich, die Option, die wahrscheinlich noch besser gewesen wäre, weil man einfach dadurch ja halt dieses halt das Tempo aus dem Angriff nimmt und eben auch dafür sorgen kann, dass auch noch weitere Spieler nachrücken können, weil das ist irgendwie das eine. Der eine Fehler, der halt passiert, dass es, glaube ich, wirklich besser gewesen wäre, da nicht auf den Ballgewinn zu zocken, sondern ja, halt eben zu verzögern. Und das wäre nochmal ganz besonders deswegen die bessere Entscheidung gewesen, weil halt auch Maren von Brederode einen folgenschweren Fehler begeht. Er ist nämlich derjenige, der etwas hinter Jean Zimmer unterwegs ist und damit halt derjenige ist, der halt am ehesten noch eingreifen könnte. Und als halt Zimbo sich in der gegnerischen Hälfte entscheidet, Zimmer zu versuchen, den Ball abzunehmen, bleibt von Brederode einfach kurz stehen, weil er halt davon ausgeht, dass Zimmermann auf jeden Fall Erfolg haben wird mit seinem Tackling. Und wenn er das nicht macht, ist er auf jeden Fall hinten rechtzeitig zurück. Selbst wenn Zimmer da komplett durchrennt, ist er halt am Ende, glaube ich, derjenige, der Jokota halt noch stören kann beim Schuss. Und das ist wirklich eine folgenschwere Sache. Und ich glaube, das sind halt so diese ganz, ganz kleinen Details, die halt irgendwie dann dafür sorgen, dass halt so ein Van Brederode wahrscheinlich bisher noch nicht irgendwie dieser Spieler geworden ist, der halt werden kann. Und weswegen ich mir gut vorstellen kann, ja, dass halt in den nächsten Spielen dann doch immer mal wieder eher Tim Rossmann ja, da seinen Stammplatz halt nicht wird hergeben müssen.
Das würde ich jetzt nicht so überbewerten. Also das verstehe ich, du hast recht mit der Analyse, aber mit der Schlussfolgerung daraus...
Tim. Also ganz klar muss man natürlich an irgendeiner Stelle da den Angriff auch mit einem Foul und einer gelben Karte stoppen. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, das ist halt auch einfach extrem glücklich. Und dann halt auch der Pass, den der Lauterner dann direkt aus dem Fußgelenk spielt, der kommt halt auch nicht bei 100 Malen so genau. Also der Ball springt halt schon so glücklich vom Pfosten zurück. Also da passt ja auch bei dem Angriff für Lautern halt alles. Natürlich muss man das stoppen. Aber es steht dann halt 2:2 und ich denke mir halt einfach aufrichten, weitermachen. Aber dann wird es ja richtig gruselig. So. Weil, also nach dem 2:2 war ich immer noch guter Dinge, dass das
ich war jetzt überzeugt, dass die Fortuna das Spiel gewinnt. Ich habe gedacht, okay, ist egal. Die gewinnen das 3:2.
Genau. Locker. Und aber was dann passiert, da wird es dann halt richtig Halloween-esk, so kurz vor Halloween. Also deshalb, klar, passieren da viele Fehler, aber das war nicht das schlimmste Gegentor an dem Abend und zu denen müssen wir jetzt kommen.
Ja, vielleicht wird es aber das, also ich kann mir schon vorstellen, dass es am Ende das schlimmste Gegentor der gesamten Saison sein wird.
Ja, weil man glaube, halt wenn, vorher das 3:1 genau, machen kann, klar.
Ganz genau, ne, das sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz hervorheben, wie unglaublich nah dran man eigentlich da ist, das Spiel halt zuzumachen, weil wenn man da zum 3:1 trifft, dann ist es halt vorbei und dann reden wir heute Abend mit Sicherheit irgendwie ganz anders. Ich kann mir schon vorstellen, dass das halt diese Saison noch das ein oder andere Mal aufkommen wird, halt diese Spielsituation, aber du hast vollkommen recht. Man kann das überhaupt nicht damit vergleichen, wie man halt dann wirklich nur 2 oder 3 Minuten später das 3:2 halt letztendlich kassiert. Fortuna hat in der eigenen Hälfte den Ball, baut von hinten in Ruhe auf. Giovanni Haag sucht eine Anspielstation, findet keine, die ihm wirklich gefällt und er entscheidet sich dann letztendlich.
Ja, mach weiter. Ja,
er hat Optionen, die er aber nicht so gut findet.
Ja. Ja, ja. Man muss ja nicht alles machen, nur also, ne? Ja,
weil es auf der Hand liegt.
Ja, und dann entscheidet er sich halt eben, ins Dribbling zu gehen, den Ball noch mit der Sohle am Lauterner vorbeizuziehen, obwohl es halt keine Absicherung nach hinten gibt, verliert den Ball, so dass dann die Lauterner alleine aufs Tor zu laufen. Ragnar Ache kann dann aus wahrscheinlich 25 Metern zentral abschließen. Ist natürlich eine Situation, die man so wirklich absolut nicht hergehen darf. Und der hat natürlich auch einen guten Abschluss, aber auch der Abschluss gelingt dann halt nicht wirklich gut zentral und relativ flach aufs Tor. Nur Florian Kastenmeier ist leider ähnlich wie Giovanni Haag irgendwie immer noch in so einer Art Panikmodus zu dem Zeitpunkt. Und ist eigentlich noch dabei, im Vollsprint auf die Linie zurückzurennen, anstatt zu dem Zeitpunkt schon wieder ein bisschen sich nach vorne zu orientieren, um halt den Winkel zu verkürzen und weiß dann halt gar nicht so richtig, was er im Moment des Schusses eigentlich machen soll, weil er, glaube ich, gar nicht damit rechnet, dass halt Ache so früh schon abschließt und irgendwie überlegt dann, glaube ich, noch kurz, gehe ich mit dem Fuß ran, gehe ich mit der Hand ran und dann ist der Ball halt irgendwie schon an ihm vorbei und schlägt zentral im Tor ein und man liegt 3:2 zurück und ist dann zu dem Zeitpunkt halt wirklich komplett konsterniert, weil es wirklich einfach aus dem Nichts halt passiert.
Wenn man mal beschissen aussehen will als Torwart bei einem Gegentor, das ist eine gute Vorlage.
Ja. Könnt ihr euch noch erinnern, dass ich das erste Testspiel geguckt habe, in dem Giovanni Haag mitgespielt hat, und ich euch gesagt habe, dass der ein paar Sachen versucht hat, die in der zweiten Liga einfach bestraft werden.
Ja,
sowas. Wirklich 1:1 diese Situation. Man hat 2 Pässe nach hinten offen, man sucht dann aber das gefährliche Dribbling. Und das hat er auch in diesen Testspielen sogar im eigenen 16er gemacht. Jetzt ist es halt etwas vorm 16er, was die Situation nicht weniger gefährlich macht. Und das sind, glaube ich, Sachen, die, also das, ich kannte das schon von Giovanni Haag, genau diese Aktion, da, weil es ist ja nicht, er wird ja nicht so krass unter Druck gesetzt, dass er dann keine andere Wahl hat, als da den Ball zu verlieren quasi, ne? Sondern es ist einfach eine schlechte Entscheidung, die er in dem Moment trifft. Und genau, jetzt ist es mal in der zweiten Liga schief gegangen. Vielleicht ist das ja auch ein Lerneffekt dann.
Aber dann bitte ganz schnell lernen.
Ja. Erinnert ihr euch noch daran? Und ich glaube, das war auch nicht ein alleiniger Take von mir, aber als Ao Tanaka verkauft worden ist, dass ich gesagt habe, ökonomisch gesehen kann das sogar nicht unbedingt klug gewesen sein, weil man vielleicht mit Ao Tanaka einfach mehr Geld am Ende der Saison hat, in der Tasche hat, als ohne ihn. Also, ne, dass sein Verbleib, sportlicher Verbleib, halt auch wirtschaftlich sich auszahlen würde. Diese 3 Punkte gegen Kaiserslautern, die werde ich jetzt schon mal auf meine kleine interne mit Ao Tanaka hätten, wären diese Punkte. Also mit Ao Tanaka hätte die Fortuna dieses Spiel einfach gewonnen.
Und das Spiel wäre ausverkauft gewesen.
Ja. So. Das ist natürlich auch irgendwie so ein billiger Take. Klar, ist Arda Turner gerade der bessere Fußballer als Giovanni Arc, aber es ist auch nicht ein unwichtiger Take. Ja, deshalb wollte ich mich direkt an Moritz ranhängen. Weil mein Verdacht ist, dass Giovanni Arc für eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga vielleicht nicht gut genug ist. Das hoffe ich nicht, dass ich da recht habe mit, und er hat gewisse Qualitäten, aber der Verdacht ist da. Nicht nur deswegen, nicht nur wegen dieser einen Szene. Das möchte ich ihm gar nicht.
Ja, also was ich auf jeden Fall nochmal sagen will, weil sich diese beiden Gegentore ja nicht angedeutet haben und man plötzlich konsterniert gesehen hat, fuck, wir liegen hier zurück, jetzt muss es wieder 4-3 ausgehen, haben wir die ganze Power noch, um uns da nochmal gegen zu stemmen, sind wir jetzt irgendwie durch den Wind, was ist hier los? Ich finde, dass sich da auch ganz gut einreiht, dass man eigentlich Ragnar Ache, der meiner Meinung nach ein oberes Regal an Stürmern in der zweiten Liga ist, ganz gut im Griff hatte bis zu dieser Situation.
Also man sah schon, warum Ragnar Ache halt ein guter Stürmer ist.
Aber man hat es ganz gut verteidigt bekommen, finde ich.
Ja, der hat doch nicht viel gesehen in dem Spiel. Ja. Naja. Würde ich auch absolut zustimmen. So wie man ja Kaiserslautern auch generell eigentlich relativ gut im Griff hatte, halt abgesehen von dieser Phase da in den 15 Minuten.
Und dann steht es trotzdem 2-3.
Eigentlich kann man sagen, dann steht trotzdem 2-4. Weil, also
gefühlt,
auch wenn da 6 Minuten zwischen war, das für mich ein Ding.
Ja. Hans legt zum zweiten nach einer Ecke. Diese Ecke kann man natürlich deutlich besser verteidigen. Ja. Muss man vielleicht sogar auch.
Ja. Vielleicht, ja. Aber ja.
Es ist der Gegenspieler von Emma in dem Moment, ne? Hans Weg, glaube ich.
Ja,
kann man da natürlich besser verteidigen, aber irgendwie in dem Moment hatte ich so den Eindruck, das rutscht hier jetzt gerade durch dieses Spiel. So, weil man hatte schon einige Eckbälle vorher, auch Eckbälle, wo es immer wieder die Diskussion gab, ob Boris Tomiak zu viel vor Kastenmeier rumwuselt, und der hat da auch schon eine gelbe bekommen. Und eigentlich haben die immer mehr Alarm gemacht, bevor die Ecke reingeflankt wurde, als danach. Ja, aber
in der Phase,
passte,
ne,
da ist genau, halt einfach passte genau in diese Phase rein, dass man dann halt auch natürlich nach dem Eckball einmal scheiße verteidigt und dann steht, dass das dann auch direkt drin ist. Also ich meine, Lautern war halt auch extrem eiskalt und effizient in der Situation.
Wie war denn euer Gefühl eigentlich, was die Wechselzeit mal wieder angeht? Das ist ja bei Tune schon ein Thema, weil ich hatte nach dem 3-2 schon den gedacht, okay, jetzt muss man vielleicht einen Akzent von außen setzen, das tut er nicht, dann steht es 4-2 und dann dauert es immer noch
mal, ganz genau,
ganz schon eine Zeit, bis Tune reagiert und dann einen Dreifachwechsel macht. Und man kann darüber diskutieren, ob man nach dem 3-2 schon wechseln muss. Ich verstehe, dass man sagt, eigentlich haben wir bis hierhin nicht so viel falsch gemacht, so ein Scheiß, vielleicht kriegen wir es ja noch irgendwie raus, ja, und unser Plan ist eigentlich schon aufgegangen, nur irgendwie steht es trotzdem 3-2. Aber nach dem 4-2, wo auch richtig die Köpfe runtergehen und auch verständlicherweise, muss man vielleicht direkt sagen, so Freunde, jetzt bringe ich hier nochmal Feuer rein und keine Ahnung.
Ja, ich fand ja auch, Jonas Niemiec hat man in der zweiten Halbzeit so gar nicht mehr gesehen, den hätte sie vorher schon rausnehmen können und Felix Klaus bringen können.
Ja, absolut. Trotzdem ist es halt irgendwie, glaube ich, so, dass man halt einfach nicht so richtig, also es dauert auf jeden Fall zu lange und man hat, glaube ich, einfach dann halt nicht so diesen klaren Wechsel, der auf der Hand liegt. Natürlich kann man halt irgendwie Klaus bringen und das muss man eigentlich auch eh viel früher machen, aber es ist halt nicht dieser klare Wechsel, wie es halt eigentlich wäre, dass man halt dann in der 68. sagt, komm, ich bringe jetzt noch einen Rossmann oder einen Van Brederode oder einen Niemetz. So von denen finde ich, es ist schon gut, wenn mindestens einer von diesen dreien halt auf der Bank sitzt, weil du einfach weißt, dass du noch einen klaren Punch halt eben von der Bank halt bringen kannst und das hast du in dem Spiel einfach irgendwie nicht. Dass jetzt natürlich Klaus halt trotzdem das Tor macht, geschenkt, aber das, ich fällt ja irgendwie dann schon auch eher auf eine kuriose Art und Weise dieses Tor, weil Lautern da ja vielleicht irgendwie auch ein bisschen schläft und so. Also Klaus, ich mag da jetzt auch falsch liegen, aber so Klaus als Joker ist auf jeden Fall irgendwie nicht die Rolle, wo ich ihn wirklich gern sehe. Natürlich musst du eigentlich dann genau das machen, was eben auch gemacht wird, dass du halt einfach noch die offensiven Optionen, die du hast, dass du die halt bringst. Aber das sind dann schon auch einfach viele Wechsel, wo man dann halt wahrscheinlich hat man lange überlegt, ob man halt eben auf diesen zweiten Stürmer mit Pečinović geht, weil sonst wechselst du einfach nur 1:1 und änderst dann wahrscheinlich auch nicht so wirklich was, außer dass du dir halt irgendwie dann noch das zumindest theoretische Tempo dann von Niemitz halt irgendwie nimmst gegen eine tiefstehende Mannschaft. Ich weiß es nicht. Also für mich gab es halt irgendwie auch nicht so den klaren Wechsel, das wollte ich eigentlich nur sagen, der halt auf der Hand liegt, auch wenn man irgendwas auf jeden Fall ändern muss zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber tatsächlich, ja, für May also hat man noch eine große Chance. Achso, wolltest du noch was
sagen? Nee, also man kann aber sagen, dass halt Klaus von den dreien halt den größten Impact hatte.
Ja.
Appelkamp hat nicht so, der hat gerade so eine Szene, wo er halt einfach den einfachen Pass in den Fuß von, ich glaube sogar Klaus spielen muss.
Ja, das ist genau
es. Es ist der einfachste Ball, den er tausendmal blind spielt und er schießt ihn halt zum Gegner.
Ja, das ist genau das, worüber ich halt noch reden wollte, weil irgendwie wir können uns jetzt da nur anhand von diesen wenigen Szenen, die Appelkamp halt immer hat nach seinen Einwechslungen, irgendwie daran orientieren, warum er halt irgendwie im Augenblick kein Kandidat für die Startelf zu sein scheint. Und es werden jetzt einfach immer mehr Indizien. So, das ist eine riesen Chance. Felix Klaus hat richtig viel Abstand zu seinem Gegenspieler. Schinter Appelkamp hat schon so viel schwierigere Pässe gespielt. Das ist natürlich trotzdem kein super einfacher Ball, den er da spielen muss. Das ist kein klares Tor, was halt daraus entsteht. Aber die Art und Weise, wie der halt diesen Ball verdaddelt, wie er den halt einfach geradeaus ohne Gegnerdruck halt in den Abwehrspieler spielt, so, das ist so weit entfernt von dem Schinter-Appelkamp, den wir uns halt alle wünschen. Das hat wirklich wehgetan, das zu sehen.
Ja, auch weil man mit der Faust gegen den Tisch gehauen hat. Das ist wehgetan.
Das auch.
Ja. Dann geht es ja so ein bisschen hin und man hat auch vielleicht nicht mehr mit dem Sieg gerechnet. Es gibt dann die Chance von Vermey, die Tim angesprochen hat, und das Tor dann auch von Klaus. Was das für eine interpretative Bedeutung für mich hat, habe ich ja schon vor einer ganzen Weile gesagt. Muss man, und du hast es jetzt gesagt, hast am Anfang schon gesagt, nicht jetzt auch nochmal darüber reden. Welche Rolle spielt das Mittelfeld hier eigentlich? Also die Außenspielen haben in diesem Offensiv, glaube ich, das gebracht, was man von ihr erwarten muss. Das war eine sehr offensive Ausstellung. Und offensiv haben diese Außenspieler, außer Jonas Niemitz, durchaus einen Impact gehabt. Also über Außen ging es. Ja, auch Ioa, das haben wir ja gar nicht noch gesagt, hatte ja immer wieder diese Szenen, wo er halt, wie man das kennt, halt reinziehen konnte, Tempo gemacht hat, irgendwie Räume geöffnet hat für die Fortuna, weswegen halt auch das Ballbesitzspiel halt von außen halt mitbestimmt worden ist. Offensiv würde ich jetzt sagen, Johannesson hat offensiv ein gutes Spiel gemacht, war immer wieder in Szenen wichtig, hat gute Pässe gespielt. Bei den anderen beiden haben wir
kann man jetzt, wenn man ihn anspricht, der hat wieder, ist über 12,5 Kilometer gelaufen, auch wieder Johannesson. Also der ist schon Wahnsinn, was der auch abspult und so, ne? Generell ist die Mannschaft ja ziemlich viel gelaufen, aber das würde ich auch noch kurz erwähnen. Das ist schon auch ein Pfund, wenn du jemanden hast, der wirklich an jeder Stelle im Stadion auf dem Rasen auffindbar sein kann.
Ja, aber verloren hat weder die Außen noch das Mittelfeld, sondern individuelle Fehler. Also man hätte
Mittelfeld.
Ja, klar.
Fehler im Mittelfeld. 1-0 Haag.
Ja.
2-2 Zimmermann, würde ich sagen. 3-2 Haag. Also das kannst du ja auch nicht kleinreden.
Das stimmt, aber es sind halt trotzdem die individuellen Fehler dieser Spieler, wo ich jetzt nicht sagen würde, die streuen sie ja immer wieder ein, sondern die haben halt an dem Tag halt einfach schlechte, also Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, weil Zimbo da beim Zurücklaufen sich schlecht anstellt, den kannst du nur noch auf Außen als Außenverteidiger bringen. Im Mittelfeld kannst du ihn nicht mehr bringen. So, das meine ich einfach. Das ist für mich weiterhin eine Option, Matthias Zimmermann auf der 6 oder dort im Mittelfeld spielen zu lassen. So.
Ja, das denke ich auch. Die Frage ist halt, ob das halt ne für den Preis des Außen der Vakanz. Aber okay, aber ich glaube, das ist nämlich das, was wir am Anfang schon hatten. Eigentlich müssten wir über Giovanni Arc sprechen und welche Rolle Marcel Sobotka in Zukunft hoffentlich stärker spielen kann.
Ja, aber auch, also das ist halt diese eine Situation, die natürlich das Spiel dann entscheidet, klar. Aber hat er die jetzt ständig gebracht, bis auf in diesem Testspiel, wo das Moritz gesehen hat, daraus muss er halt jetzt schnell lernen. Das habe ich halt gesagt, ganz schnell. Also er darf sich nicht nochmal sowas leisten. Aber jetzt.
Aber ist der gerade defensiv? Also, das ist vielleicht auch meine falsche Wahrnehmung. Wenn ich mir so Bilder von ihm vorstelle, sehe ich ihn halt offensiv Dinge tun. Und vielleicht kann man sagen, hin und wieder macht er es auch defensiv, aber ist er eigentlich bisher der Spieler, den man defensiv dann auch bräuchte?
Ja. Nee, ist er nicht. Und im Grunde hat man halt mit Zimmermann, der halt irgendwie auch kein reiner, also in seiner Mittelfeldrolle ist er halt auch nicht derjenige, der halt klar derjenige ist, der halt hinten bleibt und halt diesen Sechserraum verschließt. Dann hast du ja auch noch einen Bamba, der ja auch eher so ein Ballträger ist und nicht jemand, der halt rein defensiv denkt. Du hast halt sehr, sehr viele Spieler, die da halt irgendwie relativ ähnlich sind, aber ich meine, das ist natürlich auch ein Spielertyp, der sehr schwer zu finden ist, kann man Thomas Tuchel mal fragen, der sich da, glaube ich, bei Bayern sehr lange drüber geäußert hat, dass ihm halt so ein Spielertyp fehlt. Das ist natürlich wirklich nicht so einfach, so einen zu finden und gerade halt eben nicht in der Qualität, aber ich finde halt auch, dass das Fortuna einfach im Augenblick ziemlich, ziemlich stark abgeht und nach alledem, was ich jetzt von Arc gesehen habe, ist ja das halt wirklich auch nicht. Und da geht es mir jetzt gar nicht um die individuellen Fehler, es geht mir einfach um seine Rolle und mich stört da halt gerade wirklich, dass man halt bei Zimmermann und bei Arc halt irgendwie nicht sehen kann, wer von beiden ist klar für was verantwortlich, sondern dass man sich das halt irgendwie so ein bisschen aufteilt und ja, solange man gewinnt, ist das natürlich irgendwie, sieht das natürlich irgendwie ja lässig und fluide aus.
Wer war es letztes Jahr? Also auch da war es oft fluide und da war das Mittelfeld das Prunkstück. Also
ja, aber es war halt eben vor allen Dingen Yannick Engelhardt. Also
ja, würde ich auch sagen.
Also natürlich natürlich sagt sich das halt leicht, weil er eben auch einfach individuell so gut gewesen ist, aber er hat das eben halt auch als seine Spielerrolle halt eben zu aller Vorderst gehabt. Auch wenn er natürlich ja wirklich auch viel nach vorne mit reingegangen ist, aber du hast dann halt eben auch andere Leute gehabt, die das dann halt haben auffangen können. Ja. So. Und das hast du jetzt
halt. Aber dafür, für sowas brauchst du halt aber auch Spieler in der hohen Qualität, die du letztes Jahr hattest. Ja. Und ich glaube, mit dem Spielermaterial, in Anführungszeichen, das man jetzt hat, wäre, da bin ich bei Lou, eine klare Rollenaufteilung, glaube ich, hilfreich für alle Beteiligten.
Okay, ja, okay.
Aber ich würde ja, vielleicht weiß ich nicht, Moritz noch dazu sagen, trotzdem dir auch recht geben, Tim, dass die Fortuna dieses Spiel verloren hat.
Ja.
Ja, das tat nicht Not. Ja, und das,
also das hätte man auch 5-2 gewinnen können, locker.
Ja, man hätte das halt auch mit diesem Mittelfeld gewinnen können und vielleicht auch müssen. Ja, weil man sich selber um die eigene Leistung gebracht und man hätte es ja auch verdient gehabt. Bis zu diesem 3-2 war man die klar bessere Mannschaft. Fand ich. Ich war wirklich angetan von dem, was ich da gesehen habe. Es gab Defizite, aber ich habe gedacht, okay, die Fortuna spielt jetzt halt einfach hier offensiver, riskanter vielleicht auch. Aber es hat einfach nicht Spaß gemacht. Das muss man auch sagen.
Ja, was machen wir denn jetzt damit? Also ich gehe ja mit, ich gehe absolut in dieser Betrachtung mit, dass man dieses Spiel 5-2 oder auch 5-1 hätte gewinnen können und vielleicht sogar müssen. trotzdem bin ich mir halt nicht so sicher, ob das jetzt, ob wir das jetzt als reines Freak-Spiel bewerten dürfen oder ob das halt trotzdem langsam ein Trend ist.
Nee.
Weil
das also, ist ein Trend.
Man hat jetzt wirklich in den Heimspielen insgesamt diese Saison keine Bäume ausgerissen, die man hat einmal gegen Köln irgendwie glücklich 2-2 gespielt, ist dabei eigentlich hinten total offen gewesen. Die einzigen Punkte oder die einzigen wirklichen positiven Spiele hat man halt gehabt, als man mehr oder weniger gar kein Offensivspiel hatte, als man 0-0 gegen Karlsruhe und 1-0 gegen Hannover gespielt hat. Und die Spiele, wo man halt wirklich offensiv auch viel gezeigt hat, jetzt gegen Kaiserslautern und eben auch gegen den HSV, die hat man halt beide verloren. Und es ist irgendwie relativ frustrierend, dass man jetzt halt eigentlich aus den Spielen, wo man die bisher besten offensiven Leistungen in dieser Saison generell gebracht hat, dass man da halt irgendwie nichts mit nach Hause nimmt. Und stellt dann halt irgendwie auch so ein bisschen vor die Frage, wie man die nächsten Spiele jetzt in Zukunft halt angehen wird. Ob man halt trotzdem weiter eben auf diese offensive Qualität, die ja wirklich unverkennbar im Kader ist, die wir jetzt ja wirklich auch wieder gesehen haben am Samstagabend, ob man darauf setzt und eben hofft, dass halt quasi die Expected Goals dann irgendwie wieder mal sich halt mehr irgendwie auch in den wirklichen Toren vergegenständlichen und dann eben auf unsere Seite fallen oder ob man halt wieder zurückgeht zu dem, zu diesem eher Verhinderungsfußball der ersten Saisonwochen.
Aber das ist ja eine Frage, die wir nicht beantworten können gerade, weil das ja eine Frage ist, was wird denn passieren? Das können wir nicht beantworten, sondern wir können nur beantworten, was hätten wir denn gerne? Und Tim hat letzte Woche gegen Regensburg schon gesagt, er hätte lieber halt hinten gut stehen und irgendwie 1-0 gewinnen. Und ich habe das im Nachmittag, ja, an dem Samstagnachmittag auch quasi so mehr oder weniger gesagt. Ne? Mir war halt wichtiger, dass die Fortuna die 3 Punkte holt. Auch wenn ich dann am Samstagabend, wie ich eben sagte, unterhalten war von dem und das mich mitgenommen hat, mitgerissen hat, das ist ja auch nicht unwichtig. Ja, bei diesem Sport. Aber ich glaube, man kann das jetzt beobachten, welche Antwort Tune darauf finden wird. Und wir müssen für uns selber jetzt quasi, und Tim hat es letzte Woche gemacht, ich habe es diese Woche gemacht, was wir vorziehen wollen. Wollen wir den Erfolg mit 1-0 und Stabilität? Oder wollen wir das Risiko, das wir am Samstagabend gesehen haben? Und vielleicht auch gegen den HSV. Oder bei allen Heimspielen fast.
Ja, der Wunsch ist natürlich
klar.
So ein Spiel wie jetzt am Samstagabend ohne dumme individuelle Fehler. Weil ich glaube, das ist jetzt auch in der Nachbetrachtung ja einigermaßen rausgekommen, dass wir nicht wirklich das Gefühl haben, dass das ein systemisches Problem war, was da jetzt zu diesen ganzen Gegentoren geführt hat. So, ne?
Ja, aber also ich meine, man muss halt aufpassen und jetzt sagen, oh ja, okay, das gegen HSV war ein Freakspiel, jetzt war halt wieder ein Freakspiel, kommt nämlich das nächste Freakspiel auch noch.
Ja, ich bin voll bei dir, Tim. Wir haben 5 Punkte geholt zu Hause und 15 auswärts. Also das ist nicht nur ein Trend, also es ist schon einfach quasi so, ne, die Hälfte der Spiele zu Hause haben wir ein Viertel der Punkte nur geholt. Ja. Das ist definitiv ein Problem. Und dann ist eben die Frage, so woran liegt das? Ich glaube, Gianni Costa hat in einem Kommentar geschrieben, man sollte nicht irgendwie zu selbstsicher sein und so. Und vielleicht ist da was dran. Ich habe schon das Gefühl, dass in verschiedenen Gegentorsituationen auch durchaus einfach, was Lou vorhin mit Myron von Brederode angesprochen hat, dass das durchaus auch auf weitere Mannschaftsteile zugetroffen hat, dass man vielleicht doch ein bisschen zu sehr vorne drin stehen bleibt. Und dann ist die Absicherung eben nicht mehr so gut. Aber ja, was würden wir uns denn wünschen?
Nee, aber also ich meine, das ist ja auch das, was André Hoffmann dann gesagt hat, ne? Unsere Konterabsicherung ist beschissen. Aber so wie ich das jetzt einfach sehe, gegen den HSV am Ende da die Tore, ja, aber bei den Gegentoren bei den 4 an der Zahl war es doch eigentlich nur 1, wo man so wirklich ausgekontert wurde.
Ja.
Ja. Und die anderen 3 Dinger dürfen halt einfach nicht fallen. So, fertig. Dann gewinnt man halt das 3-1. Und so.
Naja, waren schon 3 Umschalttore. Also, es ist, glaube ich, ich würde halt sagen, was also auch nach diesem Spiel, also Lu hat ja am Anfang gesagt, wie lange gehe ich schon zu Fortuna. Ich bin überraschenderweise immer noch ziemlich entspannt. Ja, weil natürlich die Fortuna auch immer noch Erster ist. Ja, aber klar, man kann halt auch, wenn man sich diese Tabelle anguckt, das ist einfach krass. Du kannst halt mit einem Spieltag, kannst du von Platz 1 auf Platz, was weiß ich, was rutschen. Ja, ja. Das ist natürlich jetzt einfach nochmal enger, aber auch dieses Spiel in Kaiserslautern hat gezeigt, diese Frage, ist die Fortuna eine Spitzenmannschaft, würde ich sagen, ja. Das Problem ist nur, dass die Spitze in der zweiten Liga jetzt ziemlich groß ist oder ziemlich breit ist. Ja, also die kann gut, das kann gut passieren, das sind gute Spieler. Es gibt gewisse Defizite, die haben andere Mannschaften aber auch. Und es kommt einfach jetzt darauf an, dass die Fortuna ihr Glücksschwein wiederfindet. Und das braucht man eben dann auch.
Ich wollte noch mal eben für die Statistikliebhaber sagen, dass das das erste Mal seit, ich hatte es am Samstag gesagt, dass ich es mal nachgucke, über 4,5 Jahren ist, dass man in einem Pflichtheimspiel zu Hause mehr als 3 Gegentore bekommt.
So. Um jetzt die Statistiküberleitung überhaupt hinzulegen, es trifft der Auswärtserste auf den Heimletzten am nächsten Spieltag.
Oh, Freitagabend. Da bin ich jetzt aber gespannt.
Ja, das ist, glaube ich, schon auch die Sache, die uns dann wirklich auch positiv aus dieser Folge wird rausgehen lassen können, dass der Blick auf den nächsten Gegner mit Preußen-Münster schon auch einer ist, der eher etwas positiv sein kann. Und wir haben jetzt ja schon gehört, dass die Fortuna auswärts ja in dieser Saison ganz gut drauf ist. Was natürlich super traurig ist, dass halt Münster gerade dabei ist, das Stadion umzubauen und dass deswegen gar keine Gästekarten mehr in den freien Verkauf gegangen sind. Ich glaube, wir werden auch zu großen Teilen hier aus dem Podcast sehr gerne nach Münster gefahren und können das eben nicht machen. Und da geht es eben sehr, sehr vielen Fortunen genauso. Ja, man trifft auf Preußen Münster, die im Augenblick, wie man es wahrscheinlich hätte erwarten können, im Abstiegskampf stehen, aber durchaus nicht chancenlos, wie wir gleich sehen werden. Auch das wirklich nicht, ja, wie gesagt, nicht besonders überraschend, denn man hatte ehrlicherweise diesen Aufstieg in die zweite Liga, glaube ich, so gar nicht auf dem Schirm gehabt, am allerwenigsten in Münster selber. Man ist erst im Jahr davor aus der Regionalliga aufgestiegen in die dritte Liga und dann eben direkt hoch und das eben auch mit einer ziemlich beispiellosen Leistung in der Rückrunde. An Spieltag 22 hatte man noch 17 Punkte Rückstand, 17 auf Rang 2 und stand auf Rang 12 und hat dann es wirklich noch geschafft, sich an diesen ganzen Mannschaften vorbeizuarbeiten und diese 17 Punkte aufzuholen und da kann man wirklich nur den Hut ziehen, was aber dann eben auch heißt, dass ja man sich, glaube ich, vorstellen kann, dass da halt nicht die größten finanziellen Mittel da gewesen sind, um die Mannschaft jetzt komplett auf Zweitligatauglichkeit zu ziehen, sondern der Kern der Mannschaft ist vor allen Dingen zusammengeblieben. Da sind durchaus auch noch einige dabei, die vor anderthalb Jahren noch in der Regionalliga für Münster gespielt haben. Auch der Trainer ist dabei geblieben. Der ist 2019 das ist Sascha Hildmann, der ist 2019 mit Münster aus der dritten in die vierte Liga gegangen und ist jetzt eben wirklich auch die ganze Zeit dabei geblieben und hat eine Mannschaft jetzt bisher eingestellt, die vor allen Dingen über das Kollektiv kommt und darüber, dass sie halt eben sehr, sehr eingespielt ist. Hat aber wirklich wenige Einzelkönner. Am bekanntesten ist wahrscheinlich für uns Fortuna natürlich sowieso Jorrit Hendricks im defensiven zentralen Mittelfeld, den man nach einer kürzeren Episode in Australien wieder zurückgeholt hat in die zweite Liga. Aber man hat sich sonst vor allen Dingen mit Spielern verstärkt, die halt Zweitliga-Erfahrung haben. Aber da sind keine Leute dabei gewesen, die wirklich Stammspielerpotenzial bei ihren Vereinen davor nachhaltig unter Beweis gestellt haben, sondern eben vor allen Dingen Bankspieler aus der zweiten Liga. Die Stärken, die Münster bisher so zeigt, ist vor allen Dingen, dass sie halt gut nach Standard sind, also nach Ecken, nach Freistößen. Vor allen Dingen auch nach Einwürfen sind sie sehr gefährlich. sind auch die Mannschaft, die bisher am meisten Kopfballduelle in der Liga gewonnen hat. Auf der anderen Seite sind sie aber auch wiederum sehr schwach dabei, wenn es darum geht, gegen Standards und gegen Flanken zu verteidigen. Das ist also schon ein Mittel, das man dann eben auch durchaus in der Offensive gegen die Preußen durchaus mal anwenden kann. Vom Spielstil her kann man wirklich auch noch mal ganz kurz auf die Einwürfe zurückkommen. Das ist wirklich ein Stilmittel, das Münster bewusst nutzt, dass man halt immer, wenn man halt Einwürfe hat, dass man den Ball versucht, so weit wie möglich nach vorne zu werfen. Wir denken da natürlich gerade mit liebevollen Gedanken an Harald Kartemann. Ein bisschen in diese Richtung kann das durchaus mal gehen. Man nutzt auch sonst das Mittel der langen Bälle. Also es wird wirklich sehr, sehr viel Fußball gearbeitet und einfach die Bälle so weit wie möglich nach vorne gedroschen. Man ist Letzter im Ballbesitz in der Liga, man ist Letzter in der Passquote, also wirklich hoch und weit bringt Sicherheit, ist da auf jeden Fall die Maßnahme, nach der Münster agiert. Und das ist wahrscheinlich auch sogar einfach das Richtige, wenn man sich halt die Kaderqualität anguckt, weil man halt eben, wenn man eben mitspielen würde, wahrscheinlich mehr in so eine Richtung von Jan Regensburg vielleicht gehen würde. Was dann sonst noch ausfällt, ist, dass man im Verteidigen bisher viel Schwäche dabei gezeigt hat. Also auch wenn man wirklich gut als Kollektiv agiert, aber es fällt halt auf, dass man halt Schwäche zeigt im 1:1 Verteidigen und vor allen Dingen gegen Spieler, die halt hohe Qualität mitbringen. Also wenn man es schafft, auf den Flügeln Spieler in 1-gegen-1 Situationen zu bringen, die hohes Tempo haben, hat Münster da häufig Probleme mit und genauso haben sie große Probleme damit halt 1-gegen-1 Dribblings zu verteidigen, wenn da halt jemand mit viel Qualität kommt. Und ich glaube, das ist ja auch was, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, wie wir uns die Aufstellung vorstellen, wo Fortuna ja durchaus das eine oder andere aufbieten kann. Auch bei der individuellen Qualität von Einzelspielern kann ich euch jetzt gar nicht so viel erzählen. Ich glaube, herausstechend ist wirklich Jorrit Hendricks. Und dann würde ich vielleicht noch zwei Spieler nennen, wo ich mir vorstellen könnte, dass die jetzt auch durchaus ihren Weg machen werden und sich langfristig in der zweiten Liga oder halt im Profifußball generell etablieren könnten. Das ist einmal mit Johannes Schenk, der Torwart, der bisher wahrscheinlich der beste Spieler der Münsteraner ist. Dann hat man auf der Innenverteidigerposition mit Lukas Frenkarten Spieler, der so ein bisschen ähnlich wie Tim Oberdorf vielleicht auf dem zweiten Bildungsweg ist, jetzt irgendwie in die zweite Bundesliga geschafft hat. Der hat auch letztes Jahr noch bei Bocholt Regionalliga gespielt. Ist schon 24, aber ist jetzt auch klar der Abwehrchef dieses Jahr. Und ein wichtiger Spieler, den man hat, ist Marc Lorenz. Das ist ein interessanter Fall, weil man den eigentlich unbedingt braucht, weil der super gute, lange Einwürfe macht, weil der den mit Abstand feinsten Fuß wahrscheinlich im Kader hat. Also der schlägt hervorragende Ecken, der schlägt hervorragende Freistoßflanken oder generelle Flanken. Der hat allerdings schon eine sehr lange Karriere hinter sich. War, glaube ich, lang bei Karlsruhe und ist dann eigentlich zu Münster, um den in der Regionalliga zu helfen auf seine alten Tage und ist jetzt eher zufällig wieder in der zweiten Liga gelandet. Auf den muss man achten, aber dem fehlen eigentlich leider ein bisschen erkältet. Dem fehlt so ein bisschen das Tempo und auch die Kondition. Also eigentlich reicht es bei dem selten mal für 45 Minuten. So, das war's.
So wie bei Lu's Stimme. Die reicht auch nicht mehr für 45 Minuten oder für noch länger Podcast.
Es klingt doch danach, als könnte man da wieder sein Auswärtsgesicht ausspielen und da sich schadlos halten. Zwar kommt nicht obendrauf, dass Preußen Münster auch noch eine englische Woche hinter sich hat, weil die auch im Pokal raus sind. Und da will ich auch übrigens schon mal anmerken, das wird uns auch weiter durch die Saison begleiten. Auch der nächste Gegner nach der nächsten Pokalrunde ist auch schon im Pokal raus. Also so von wegen, dass man da mal von profitiert, dass man ausgeruht ist nach einer Pokalwoche. Das wird so schnell jetzt nicht passieren. Aber ich glaube, das braucht man am Freitag auch nicht, wenn man das seriös spielt, dann sollte man das Spiel doch auf Freitag auf jeden Fall gewinnen.
Es tut mir sehr leid, meine vollkommene Ahnungslosigkeit, was die Verletztenliste angeht, aber Wer kommt denn da wieder? Mit wem ist zu rechnen?
Also ich meine, Cello, Pecinovic und Siebert haben gerade mit der zweiten dem KFC Uerdingen ein 1:1 abgerungen. Mhm. Also gegebenenfalls sind die auch schon wieder richtige Optionen.
Aber Außenverteidiger?
Weiß ich leider gar nichts zu.
Sind halt muskuläre Probleme, ne? Irgendwie da muss man, glaube ich, einfach hoffen. Habe ich jetzt aber auch noch gar nichts zugehört. Da muss man, glaube ich, einfach sehen, wie es halt dann irgendwie bis zum Ende der Woche aussieht.
Aber das wäre wichtig.
Ja, wobei ich fast noch gerade jetzt in dem Spiel es auch noch noch ein bisschen besser nachvollziehen könnte, wenn man auf links wieder eine ähnliche Aufstellung wählt. Also auch, ich habe ja eben auch schon auch ein kleines Plädoyer dafür gehalten, dass halt irgendwie Rossmann vielleicht wegen seiner Seriosität irgendwie erstmal die Nase vorn haben dürfte. aber ich meine, wir haben einfach, eben auch alle
der Rode war bei so gut.
Ja, gibt schon auch, glaube ich, einige Kritik an dem. Ich habe jetzt auch einiges gehört von Leuten, die halt, also ich habe es ehrlicherweise nicht mitbekommen, aber andere Leute, die im Stadion waren, haben darauf hingewiesen, dass er wohl irgendwie auch keine gute Körpersprache gehabt hat und irgendwie sehr viel an seinen Mitspielern rumkritisiert haben soll und so abgewunken haben soll, ist dann wohl irgendwie auch mal von Carsten Meyer angeschissen worden. Es ist alles in allem irgendwie vielleicht nicht so das allerbeste Bild, aber halt irgendwie auch so das, was man ja, sich fast auch so ein bisschen erwartet halt von so einem Spieler, der halt eben so eine hohe individuelle Qualität mitbringt. Also was der, in welchen Situationen der teilweise im Dribbling am Ball geblieben ist, das ist schon auch eine Freude, dem zuzuschauen. Und ich glaube, gerade gegen so einen Gegner, der halt in dieser 1-gegen-1-Verteidigung so große Probleme halt bisher gezeigt hat. Also ich glaube, ich würde Fran Brederode jetzt gegen Münster auf jeden Fall auch starten lassen und dann gucken, mit wem man es dann halt irgendwie hinter ihm versucht.
Okay, darauf ist jetzt auch die Körpersprache und ob wie, naja, das ist, glaube ich, wichtiger. Man hörte ja vorher auch schon, dass er über seine Rolle als Ersatzspieler hinter Rossmann nicht ganz so positiv denkt. Gut. Ja. Okay, Außenspieler von Brederode, Vermey wird stürmen. Jo. Ansonsten glaube ich, wahrscheinlich wird Quaschi übrigens Linksverteidiger spielen, ja, wenn ich an das, was anfangs gesagt wurde, mich erinnere. Also darauf können wir auch achten und uns freuen. Und dann ist, glaube ich, diese Folge auch wieder vorbei. Und wir sagen alles Gute bis Freitag und hören uns danach.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao. Ciao.
Tschüss.
Ciao. Ciao.